und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir in Berlin ist wieder der Fred. Hi.
Hi Sebastian. Liebe Grüße nach Leipzig.
Ich grüße dich auch. Schönstes Winterwetter bei euch auch?
Schönstes Winterwetter nicht. Es hat ein bisschen geschneit, manchmal, immer wieder, aber so richtig geil war es hier noch nicht. Bei euch mehr, du hast auch erzählt, du hast es ordentlich genutzt.
Genau, schon draußen gewesen, mehrfach am Tag, rodeln draußen im Schnee und Schneebänder gebaut, was man eben halt so macht mit einem zweijährigen Kind zu Hause.
Mhm. Was man bestimmt nicht mit einem zweijährigen Kind im Schnee macht, ist sich rächen.
Genau, denn Schnee spielt ja heute auch eine zentrale Rolle in unserem Gespräch. Fred, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Über welchen Film reden wir denn heute?
Wir reden über Lady Snowblood. Wir sind immer noch thematisch fest im Japanuary verankert. Und der Sebastian hat sich hier rausgesucht, dass wir diesen Film, den man heutzutage als Nicht-Nerd hauptsächlich dadurch kennt, dass er für Tarantino eine wesentliche Vorlage war für Kill Bill.
Genau, so ist es. Hier an dieser Stelle mal noch ein Shoutout an die lieben Kollegen von Schöner Denken für dieses Initiieren, dieses Japanuries. Die haben jetzt hier die Möglichkeit, uns natürlich mit japanischer Filmkultur ein bisschen mehr und intensiver auseinanderzusetzen, was wir wahrscheinlich vorher vernachlässigt hatten. Diesen Film wiederum, den kannte ich natürlich schon, den habe ich 2018 schon einmal gesehen und für dich war es aber jetzt das erste Mal.
Ja, ne? Gerade eben zum ersten Mal geschaut.
Genau. Wir beide haben eine sehr, sehr, sehr schöne Blu-ray-Version von Rapid Eye Movies. Sehr schön gestaltet, können wir nur wärmstens empfehlen, findet ihr auf diversen Plattformen zum Kaufen. Und die ist in einem schönen Pappschuber, sieht sehr schön restauriert aus, die ganz normale OMU-Spur, weil der Film wurde ja niemals synchronisiert. Und ja, hier ein Shoutout auch an Rapid Eye Movies, schöne Sache, gefällt mir wirklich super und macht sich auf jeden Fall toll im Regal. Und die werden wir heute bestimmt auch noch ein paar Mal nutzen, denn 16-seitiges Booklet ist noch mit drin und es finden sich auf der DVDs auch noch ein paar schöne Extras in Form von Interviews. Genau, Fred, du hast von diesem Film irgendwann mal irgendwas schon mal vorher gehört, außer im Zusammenhang mit Kill Bill?
Nee, also wahrscheinlich habe ich, außer im Zusammenhang von Kill Bill nicht. Und wenn ich tatsächlich überhaupt was mal gehört haben sollte, dann nur in diesem Zusammenhang. Aber es hatte ich nicht mehr präsent, als du den Film vorgeschlagen hattest.
Mhm. Genau. Wir reden, wie gesagt, über Lady Snowblood und zwar aus dem Jahre 1973.
Genau.
Regie führte hier Toshiya Fujita und das Ganze ist eine Independent-Produktion, mehr oder weniger, also ein kleineres Studio ist es auf jeden Fall und der Vertrieb ist trotz alledem über Toho passiert, weswegen wir auch in den Genuss kommen von dem Bildformat. Der Ganze ist natürlich auch in Toho-Scope gedreht, also das schöne 2,35:1 Bildformat. Tolles Bild, sieht wirklich echt schön aus.
Ja.
Genau. Und ja, es ist ein illustrer Cast, zu meiner Schande und die uns hier auch hören, wir sind nicht so tief drinne, deswegen der Cast für mich jetzt nicht so selbstverständlich, genauso wie der Regisseur halt, also war mir halt nur bekannt, dass er noch den zweiten Teil gemacht hat und dann hört es aber auch schon auf, aber habe mich ein bisschen reingelesen. Das schöne Booklet gibt da ein bisschen Aufklärung, was der alles gemacht hat. Der hat vor allem auch ganz viele Jugendfilme gedreht, der Toshiya Fujita, und hat auch schon viel Actionlastiges auch gedreht. Also hat sozusagen auch eine Trendwende in dem japanischen Film auch mit eingeläutet. Und ist es sehr schön und spannend zu lesen. Und jetzt haben wir hier diesen Film basierend auf einem Manga.
Genau. Quasi eine Art Romanverfilmung. Zu dem Manka könnte man jetzt noch sagen, nee, das wäre einfach zu tief, wenn wir da schon auf die Kritik eingehen, auf das Politische jetzt an der Stelle. Es basiert auf dem Manga, lassen wir es erstmal dabei jetzt. Und die einzige Person, die in dem Booklet noch genannt, also so intensiver genannt wird, ist die Hauptdarstellerin, die Meiko Kachi, wie auch immer, Kai, wie das ausgesprochen wird, die wohl in Japan, also die mit diesem Film ihren Durchbruch hatte und da wohl auch ihr dann so ein bisschen festgenagelt war, wohl auf diese Art und Weise, wie sie da in Lady Snowblood ihre Rolle interpretiert hat in der späteren Karriere, aber wohl noch weiter viele in Japan zumindest bekannte Filme gedreht hat.
Mhm. Genau, der Regisseur und der Drehbuchautor, die haben die Rolle sozusagen eher auf dem Leib geschrieben. Also die hatten sozusagen schon beim Schreiben, als sie das hatten, hatten sie halt auch sie schon im Hinterkopf. Und sie hat erstmal abgesagt und dann nach mehrfachen Überreden hat sie es dann doch dann zugesagt. Und wie ich finde, hat sich das auch als sehr gut herauskristallisiert. Also ihre Performance ist ja wirklich ich würde nicht sagen outstanding, aber es macht sehr viel Spaß, ihr zuzuschauen. Ja. Es ist sehr authentisch und finde ich sehr gut. Vielleicht ein bisschen noch was zu dem Namen Lady Snowblood. Das geht ein bisschen bei uns ja unter. Der Filmtitel Lady Snowblood, das ist ein Wortspiel. Heißt ja im Original, Original heißt der Film ja Shurayuki Hime. Und ist zusammengesetzt sozusagen aus Schneewittchen, ne? Und einem indischen Dämon, Asura, zusammengesetzt. Mhm. Und das ergibt das dann eben halt, weil sie sieht ja schöner aus, aber ist gefährlich. Also das spielt sozusagen gleich an. Dieser Manga, der ist ja damals im Playboy veröffentlicht worden. Und dann später gab es nochmal direkt Veröffentlichungen nochmal zusätzlich. Und darauf basiert dann eben halt dann auch der Film.
In einem japanischen Gefängnis kommt das Mädchen Yuki zur Welt. Ihr Leben wird nur ein Ziel haben, sich blutig an denen zu rächen, die einst die Familie ihrer Mutter Sayo zerstörten. Nach 20 Lehrjahren bei einem Krieger ist sie bereit, als Racheengel den vier Peinigern Sayos gegenüberzutreten.
Kurz zusammengefasst, der Film ist in vier Kapitel unterteilt. Genau. Und arbeitet viel in Rückblenden.
Genau, ist nicht linear erzählt, sondern der ist halt schön durcheinander. Einmal die Rache-Story und dann aber die Origin-Story sozusagen. Das wird nach und nach aufgedeckt.
Genau, und das ist definitiv auch was Tarantino für seinen Kill Bill hier auch übernommen hat.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe Kill Bill im Kino gesehen und seitdem nicht wieder. Ich hoffe, du hast den besser in Erinnerung. Ich wollte den
gut.
Genau, ich wollte den immer mal wieder schauen und ich denke, das wäre jetzt auch ein Anlass, mal wieder reinzugucken.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal so ein ganz komisches Gefühl, so wie ist jetzt nicht so der bessere Tarantino-Film, aber wenn ich den Film dann sehe oder beide Filme sehe, denke ich mir so, meine Güte, wie stark das eigentlich auch ist und wie dicht das ist. Wirklich outstanding, aber es ist total verrückt, dass dieser Film jetzt hier, über den wir heute hier sprechen, wirklich so viel Pate gestanden hat, also wirklich so viel Inspiration gegeben hat. Es ist wirklich schon eine ganze Menge, teilweise komplette Szenen.
Beim Schauen habe ich, es ist ja nur echt, wann war Kill Bill, wann war das, Anfang 2000er, 2005, 6, 4, 3, 2, 0?
Nee, 2003.
Und seitdem habe ich es nicht gesehen, habe jetzt schon, da kam einiges dann echt wieder hoch bei ein paar Einstellungen, wo ich dachte so, das kenne ich doch irgendwoher. Ich muss ehrlich sagen, nur kurz dazu, weil wir jetzt drüber sprechen, Kill Bill damals am Kino, ich war irgendwie nicht zufrieden mit dem Film. Ich wollte deswegen auch immer noch mal schauen, weil einfach Tarantino kann man auch zweimal schauen, aber vielleicht können wir ja auch mal darüber reden. Ich weiß nur noch, meine Erinnerung im Kino war irgendwie, das war jetzt, irgendwie hat mir da was nicht gepasst. Müsste ich nochmal rausfinden, was. Der Film jetzt hingegen hat mich sehr zufriedengestellt.
Mich auch. Kommen wir vielleicht nachher noch im Fazit noch drauf. Wir steigen ein und zwar mit einem sehr markanten Bild. Es schneit, ein Gefängnis und eine Frau liegt da und hat offensichtlich im Gefängnis ein Kind zur Welt gebracht. Die kleine Yuki, Yuki steht ja hier für Schnee und wie sich dann in diesen ganzen Kapiteln rausstellt, handelt es sich jetzt bei der Mutter um eine vom Schicksal gebeutelte Person. Wir erfahren dann später im Verlauf dann halt, dass ihr Mann und ihr Sohn umgebracht worden ist von einer Bande. Spannend finde ich einfach nur, dass man hier sozusagen gleich sieht, auch in diesem Gefängnis. Viele andere Gefängnisinsassen sind hier noch mit rum, dass diese ganze Rache wirklich auf dieses Kind da halt auch ablädt und alle machen da halt mit. Die anderen hätten auch einfach sagen können, so, die Mutter ist jetzt gestorben und das Kind kann jetzt wohlbehütet aufwachsen ohne diesem ganzen. Aber die müssen das ja weitertragen und die müssen das ja auch an einen Lehrer geben, der das eben halt auch mit. Also das heißt also, das muss ja was, Rache muss ja dort zu der Zeit zumindest ja trotzdem irgendwas, sowas wie Blutrache. Es gibt in einigen Ländern wie Albanien oder sowas, gibt es ja eben halt noch sowas wie Blutrache, ja. Das ist ein Konzept, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehe, aber weil es ja auch noch generationsübergreifend ist. Aber ich habe da jetzt kein Problem, zumindest dadurch, dass es um die Jahrhundertwende spielt, mich da doch einzulassen.
Ja, na, weil es einfach historisch ist, denn also zum einen würde ich jetzt sagen, was ich von den Japanern weiß, ist, dass die ja alle ein bisschen durchgeknallt sind. Die meisten Hörer wissen genau, was ich meine, angefangen bei Automaten mit Damenhöschen. Die ganze Manga- und Tentakelkultur, die da drüben da im Osten herrscht und auch was man so von dem ganzen Ninja, Shogun, Samurai, irgendwas aus der Geschichte, was da war, das mit diesen ganz strengen Regeln und Sitten, die oder also schon fast kastenartiges, wie also das Gesellschaftswesen ist schon ein bisschen strange da und für uns schwer zu erfassen. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie tatsächlich so ein krasses Rache-Konzept haben in ihrem Normkanon. Ich weiß es einfach nicht. Aber andererseits, auch wenn man in unserem Kulturkreis guckt und da ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgeht, gibt es da ja auch hin und wieder ein paar Rache-Geschichten. Es ist schon ein Thema, was die Menschen ja beschäftigt und wo mitunter ja auch ich hab jetzt zwar leider keine direkt präsent, aber da fallen mir irgendwie zumindest auch mittelalterliche Geschichten ein. Habe ich irgendwie so Bilder im Kopf auch von Leuten, die sich über sehr lange Zeit weg an ihre Rache. Ah, ist nicht Graf von Monte Cristo? Ist da auch eine Rache-Story, ne? Von Dumas, der ist ja zumindest auch aus dem 19. Jahrhundert. Ist schon verrückt, aber trotzdem, dass eben das nicht jemand, dass das Kind dazu erzogen wird zu rächen. Das ist dann das ganz Besondere.
Nicht, weil sie eben halt nicht direkt betroffen ist, sondern eben halt dieses, wie Blutrache eben halt, was über Generationen halt geht, was ja, das ist ja schon mal eine Stufe halt auch einfach drüber ist. Genau. Wir sehen auf jeden Fall dann auch hier in diesem ersten Akt auch Teile mit der Ausbildung. Das ist dann halt über diesen kompletten Film auch immer ein bisschen, also gerade in ersten zwei Akten, nicht zwei Akten, in zwei Kapiteln mit verteilt halt drin, dass es eine sehr harte Ausbildung ist. Wir erfahren auch noch, dass sie nach dieser Kampfausbildung dann noch bei einer Taschendiebe noch in Tokio noch ausgebildet wird. Und diese Anfangsszenen, also nach dem Gefängnis gibt es doch so eine Szene, wo so ein Typ im Wagen ankommt, es schneit draußen.
Genau, die kommt gleich am Anfang. Auch sehr wunderschöne Szene. War wohl einer der Peiniger. Auf jeden Fall, ein Typ lässt sich in eine Kutsche fahren, der so einen witzigen Franzosenhut einfach auch hat. So einen, wie heißt das? Ja, auf jeden Fall so einen westlichen Hut, so einen flachen Scheppdeckel und mit seinen Bodyguards da ringsrum. Und da wird gleich im Schnee wunderschön gekämpft. Und es spritzt für diesen Film das typische sehr hellrote, nach ordentlich Farbe aussehende Blut im Schnee.
Und diese ganze Szene, die ist ja so also der hat ja Tarantino ja bei Kill Bill ja super geklaut. Ja. Und gerade mit diesem künstlichen Schnee, also auch wenn das sehr artifiziell aussieht, finde ich das wunderschön, sieht toll aus. Und das ist so eine schöne Choreografie, die Action, die ist, finde ich, auch für damalige Verhältnisse wirklich wunderbar inszeniert. Und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, die Kamera, das ist eine Handkamera.
Nee.
Das ist total verrückt. Das ist unglaubliche Kameraarbeit, komme ich nachher noch mit drauf zu sprechen.
Aber hatten die damals schon so leichte Kameras?
Nee, die Kamera war schwer, die war wahrscheinlich hundeschwer.
Ja.
Trotzdem Handkamera, das siehst du eben halt auch. Damals gab es noch keine Steadicam oder irgendwas in der Art.
Ja, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Ich war einfach von dem Bild an sich, von dieser Atmosphäre da, die da vorherrscht, sehr fasziniert. Und natürlich dann dieses, wie es Tarantino ja dann auch in Kill Bill gemacht hat, dieses fontänenartig spritzende Blut, wo man richtig weiß, dass da ein Schlauch unter den Klamotten ist, der das einfach schön raussuppen lässt, ja.
Genau. Toll inszeniert, diese ganze Action und vor allen Dingen auch so dieses Überstilisieren mit dem Blut. Mhm. Das setzt sozusagen Kontrast und vor allen Dingen, ich finde es gut, dass du da den Bezug auch zum Manga dann halt auch hast, dass du dann auch merkst, alles klar, also Manga ist ja nichts anderes als ja ein japanischer Comic,
ja.
Dass du dieses leicht überzeichnete trotzdem noch mit drinne hast, finde ich sehr schön und setzt eben halt auch den Ton für den Film und genau. Wir gehen weiter. Die Yuki ist ja auf der Suche nach den anderen Peinigern. Das war sozusagen Nummer eins. Kommt in so einem Dorf an, wo ganz viele zerzauste Menschen dort sind, die sie am Anfang auch noch versuchen wollen zu vergewaltigen. Aber der Dorfälteste kann das Ganze noch abbrechen. Und der wird dann sozusagen gebeten, die anderen restlichen Peiniger dann halt noch mit zu finden.
Mhm.
Das auch noch wichtig ist, dass wir dann halt auch sehen, dass sie auch noch auf andere Hilfe angewiesen ist. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon ins zweite Kapitel rein, denn der zweite Peiniger steht sozusagen eigentlich schon auf der Liste.
Genau, sie findet dann nämlich den Takemura, einen versoffenen Spieler, dessen Tochter für ihn irgendwas erledigt, ich glaube, bastelt er da irgendwas? Was hat er? So Puppen, haben die gesagt, aus Korb.
Bambuspuppen macht die irgendwie
unklar.
Das, anscheinend in Wirklichkeit macht sie das nur, damit er denkt, sie kann damit ein Leben halt machen, aber genau, Wirklichkeit ist ja.
Ist sie eine Geisha oder sogar eine Prostituierte? So genau habe ich es nicht verstanden, aber genau. Also, sie schmeißt sie nämlich eigentlich einfach nur ins Meer, diese Bambus-Figuren, was auch immer das waren. Ich dachte, die geht erst fischen, war mein erster Gedanke, weil die so wie Fischernetze, also wie irgendwie komische Netze aussah, Körbe. Mhm. Und da trifft sie dann auf unsere Rachegöttin, die daraufhin erfährt, dass sie verwandt ist mit demjenigen, an dem sie sich rächen möchte. Ja, und dann erfährt man dann, dass die Tochter halt sich das Geld anderweitig verdingt, dass der Vater ganz schön durch ist und dann kommen wir bei einem ganz weirden japanischen Spiel, Kartenspiel an, das sich überhaupt nicht erschloss für mich. Mhm. Ob das jetzt sowas wie Poker ist oder was auch immer, so ein bisschen hätte ich jetzt gedacht, das könnte ja was Pokerartiges sein, wo die unsere Lady Snowblood diejenige ist, die irgendwie die Karten gibt.
Na, sie bewacht das Ganze sozusagen.
Oder bewacht und genau, ja, dann kommt es zu kleinen komischen Verwirrungen mit der Story und mit Falschspielen und wo sie ihn dann bewahrt erstmal vom Tod und
sie rettet ihn, also der spielt dort falsch. Mhm. Sie hat es gesehen, die Gangster oder Mafiosi, die dort halt offensichtlich diese Spielhütte halt betreiben, die wollen den natürlich halt umbringen und sie bittet dann eben halt, das nicht zu tun. Dem Wunsch wird nachgegangen und dann gibt es eine schöne Einstellung, da ist er wie so eine Art Kneipe oder irgend sowas halt, wo er nochmal sein Sake noch trinkt. Mhm. Und da unterhalten sich die beiden nochmal.
Ja.
Die will sozusagen nochmal rausfinden, dass es für ein Typ ist. Und das finde ich eine sehr wichtige Szene, fand ich zumindest, was den Stil des Films eigentlich auch angeht, wie der Film gemacht worden ist, wie effektiv der Film gemacht worden ist, wie der gedreht und geschnitten worden ist. Das ist dieses klassische Filme machen, du nimmst eine Einstellung, du hast eine Szene und die ist in unterschiedlichen Einstellungen ja gedreht und man nimmt sozusagen eine so ein bisschen total, halb total, dann gehst du ein bisschen nah ran, halb nah, sowas. Der ist genauso halt gemacht worden und der arbeitet mit viel Bewegung im Bild. Das heißt also, da wird sozusagen ganz perfekt dann immer zwischen diesen Einstellungsgrößen umgeschnitten, ohne dass die Kamera recht viel machen muss. Also die Kamera steht dann halt einfach nur fest, wir haben aber trotzdem Dynamik halt drin, durch den Schnitt und die veränderte Kameraposition. Der Film, jede Szene ist so toll gestaged, die ist so toll choreografiert von den Leuten, wie sie rumlaufen, also das Blocking, Staging Und das Set-Design ist toll.
Ja.
Das heißt also, da ist nichts dem Zufall überlassen worden. Das ist auch toll ausgeleuchtet. Das, das fühlt sich auch richtig gut an. Und hier in dieser Szene gibt es dann eben halt noch ein wichtiges Gespräch, wo sie eben halt auch merkt, eben halt, was für ein verkommenes Subjekt dieser Typ ist, der sogar seine eigene Tochter zum Austausch für sein Leben halt geben würde. So besoffen ist der halt schon.
Ja.
Und genau, das sind alles Dinge, die dann halt dazu führen, dass sie dann mit ihm dann geht an die Klippen und ihn dann dort halt umbringt. Sie konfrontiert ihn dann halt damit, was da passiert ist. Erst fällt es ihm nicht ein, weil er es versucht zu verdrängen und sagt, die anderen haben mich gezwungen, aber irgendwann klingelt es dann doch bei ihm und dann stirbt er.
Dann sind wir schon im nächsten Kapitel, glaube ich.
Genau.
Da steht, unsere Lady Snowblood am Grab von dem Anführer, von dem Kishiro Tsukumato oder so ähnlich. Kishiro, also dem, der Anführer der Bande. Mhm. Und der ist wohl tot. Das mag sie ja gar nicht. Und da begegnet sie einem Mann mit einer lustigen 70er-Jahre-Frisur, der dort auch zu dem Grab geht und dann, ich glaube, ihr hinterher rennt und ihr sagt, dass er ein Schriftsteller ist oder so ein Zwischending zwischen Schriftsteller und ist, glaube ich, schlecht übersetzt, ist eher eine Art Zeitungs-, also Investigativjournalist.
Mhm.
Haut vielleicht eher hin, jemand, der nach der Wahrheit sucht und sie verbreitet.
Ja, sie hat die Blumen, die dort aufgestellt sind, hat die dort mit ihrem Schwert kaputt gemacht, also enthauptet und ich glaube, noch einen Kratzer auf dem Grabstein da hinterlassen.
Genau.
Und er kommt gerade zum Grab, sieht, dass die Blumen kaputt sind und läuft ihr halt hinterher oder versucht hinterher zu laufen. Aber die werden ihr dann, die werden sich dann nur nochmal irgendwann dann über den Weg laufen, wo er sich dann halt offenbart, wer er ist. Also sprich, also ein, wie du schon sagst, so eine Art Redakteur mit seiner eigenen Zeitung. Ja, das sieht man dann später ja dann auch.
Ja.
Und der interessiert sich dann eben halt auch einfach für sie, der will halt wissen, was sie halt macht. Und er hat auf jeden Fall Informationen schon. Er weiß ja eigentlich ja schon, wer sie ist. Denn er hat den Lehrmeister von ihr getroffen.
Hatte der es in dem Moment schon, als er sie anspricht?
Nee, danach dann irgendwann. Das ist jetzt genau. In diesem dritten Akt dann.
Genau, danach und schreibt dann halt seine Story.
Genau. Was auch helfen soll, denn dadurch, dass der Anführer dieser Bande ja schon tot ist, gibt es noch eine, die noch zu erledigen auf der Kill-Liste ist. Und das
Okono irgendwas. Okono hieß die mit Vornamen, glaube ich. Die böse Frau, die da mitgemacht hat bei diesem ganzen Krams mit dem Vergewaltigen und Töten.
Genau, und die soll sozusagen rausgelockt werden, und zwar mit der Geschichte, die dieser Reporter hier verfasst, was ja dann auch gelingt.
Genau, es gelingt, es wird aber nicht nur sie herausgelockt, sondern auch die Tochter von dem, der vorher gestorben ist.
Genau.
Was ein ganz
die Kobur.
Kobur, die ja ein, was ein wichtiger Plotpoint ist, weil die durch dieses Buch, sie fragt dann den Journalisten, ob das wirklich alles wahr ist, denn durch dieses Buch erfährt sie, dass diese Lady Snowblood, die sie ja auch schon selber getroffen hat, dass sie eben ihren Vater getötet hat.
Hm. Ist natürlich auch so eine Sache, wenn ich lesen muss, was für ein widerliches Schwein mein Vater war, der sich dem Sufen gibt und seine eigene Tochter halt verkaufen würde, dass sie nicht mal ansatzweise nachempfinden kann, wie es diese anderen jungen Frau gibt. Die müssen ja im fast gleichen Alter ja sein.
Ja, und gleichzeitig hast du aber, es wird aber vorbereitet, weil ja sie selber sich prostituiert, ohne es ihrem Vater zu sagen, um halt ihrem Vater den Suft zu, also sein Leben zu ermöglichen. Mhm. Also sie hat sich ja vorher schon selbst aufgegeben, um ihrem Vater das Leben zu ermöglichen. Und damit ist Lady Snowblood ja nicht nur die Mörderin ihres Vaters, sondern hat eigentlich auch ihr eigenes Leben sinnlos gemacht. Und da wird die Rache schon wieder ein bisschen sinnvoll. Also gar nicht so abwegig.
Das stimmt. Kam mir natürlich jetzt nicht ganz so stark vor, aber da hast du absolut recht, ja. Das macht natürlich schon Sinn. Na, und natürlich, da kann nicht jemand Wildfremdes ankommen und meinen Vater ja, umbringen. Das geht nicht. Also da muss ich schon alleine aus Prinzip Rache nehmen. Das
Genau.
Macht schon Sinn.
Und wenn dann noch Blutrache so stark verankert ist im Japan, wie dieser Film ja so und so klar macht, dann macht das genau. Und das sagte dann auch der Journalist dann irgendwie, ich habe den Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber so ganz schön, dass die beide unter dem gleichen ungünstigen Stern geboren sind. Und jetzt haben wir noch jemanden, der nach Rache dürstet.
Genau. Wie gesagt, die Spuren, der Köder ist ausgelegt und wer heißt die, Ono oder? Ach meine Güte.
Okono. Du meinst die böse Frau, das ist Okono Kitahama.
Okono. Die beißt an und schickt so eine Art, wie Polizisten, die sie da irgendwie in der Hand hat, schickt die halt vor, um den Investigativjournalisten hier abzuführen, zu foltern und den Ort von Lady Snowblood rauszufinden. Diese Polizisten haben mich aber sowas von an die Crazy 88 von Kill Bill erinnert. Genau. Also das war wirklich so auch eins von diesen Dingern, die er eins zu eins übernommen hat. Wir sehen einfach mal, wie abgründig auch diese Okono da auch ist und was die für ein verschlagenes Miststück ist. Und dann kommt es zu einem Aufeinandertreffen. Und dann wird hier kurzer Prozess gemacht.
Die wird schön hingemetzelt, aber am Ende kann die Okono quasi entkommen und Lady Snowblood rennt ihr hinterher und dann hat sie sich einfach erhängt. Und dann kommt schon eine schöne Szene, wo sie das nicht stehen lassen kann, sondern sie die Okono einfach mal halbieren muss. Mittig, um halt selber da noch einen Beitrag geleistet zu haben zu der Rache.
Was ich übrigens auch witzig finde, weil im Schluss kommen wir dann noch drauf, gibt es was Ähnliches, weil hier hätte sie auch einfach nur sich grün anmalen können und so tun, als würde sie sich aufhängen, also ihren Tod inszenieren und die lässt da nichts anbrennen.
Ja.
Die aufgehangen, nee, die wird hier in Stücke gehackt und dann ist gut hier. Genau, dann kommt es zu einem relativ großen Reveal für den Film. Ich hatte es schon wieder komplett vergessen. Ich hatte den Film zwar schon gesehen, aber hatte das wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Dass er dann der vierte eigentlich noch lebt, seinen Tod inszeniert hat und Bandenanführer auch gleichzeitig der Vater ist von unserem Redakteur hier.
Genau, deswegen, der macht ja auch Sinn, weil deswegen war er an dem Grab von dem Vater.
Jetzt vielleicht können wir auch mal diesen Bezug mal ein bisschen aufmachen. Der Film ist ja nicht einfach nur so eine Manga-Verfilmung, sondern der möchte auch die Themen, die ja auch in dem Manga schon mit drin waren, hier auch noch ein bisschen mit vertiefen. Geht ja ganz viel vor allen Dingen um die Zeit, als in Japan dieser Drang hin, sich zum Westen nicht nur zu öffnen, sondern sich eben halt auch fortschrittlich zu entwickeln. Und da hat man halt so genau hingeschaut. Da hat man sozusagen die Bauweise übernommen. Man hat die Kleidung mit übernommen. Man hat Waffen mit übernommen. Wenn man den Film Last Samurai gesehen hat, der auch an einigen Stellen wirklich sehr dick aufgetragen ist, aber auch da wird dieses Thema, wird da zum Beispiel ja auch behandelt, dass man sich eben halt nicht nur dem Besten öffnen möchte, sondern eben halt unbedingt modern sein will und sich von alten Traditionen trennen will. Und das ist ja hier auch alles angesetzt. Und der Gegenspieler hier, der Shiro, der ist sozusagen so ein Grenzgänger, der schon in westlichen Kreisen schon unterwegs ist, in dem Fall mit Schmugglern, aber die kümmert sich zum Beispiel um Waffen, dass dann eben halt auch Japan eben halt zu einer großen Kriegsmacht dann halt auch irgendwann später werden kann. Also all diese ganzen Sachen sind da halt auch schon noch mit drinne. Und finden ja dann ihren Höhepunkt auch im vierten Kapitel passenderweise bei einem Maskenball, bei so einer Maskerade.
Die nach einem Wiener, also es wird auch Wiener Walzer gespielt, halt schön nach dem Wiener Opernball aussieht. Genau, also der Film macht da so ein bisschen Kapitalismus oder steht ja auch schön im Booklet drin, ist ein bisschen zeitabhängig, weil zu der Zeit, wo der Film entstanden ist, das war die Zeit, wo überall auf der ganzen Welt Mao Zedong ganz hoch angesehen war, genauso wie Karl Marx, die ganzen Studentenrevolten etc. Und auch in Japan gab es entsprechend die linke Szene, die da geschaut hat, wo ist denn wo ist das Problem, warum ist Kapitalismus ist schlecht, wie ist das, ja, und das quasi kritisiert hat, also über die Maßen kritisiert hat. Da hat, man muss das ist ja so sehen, dass vor diesem Wechsel war ja, also Japan in, von den Shogunen geleitet, und das waren ja, man kann sich so vorstellen, so ein bisschen wie das Rittertum zu unseren Zeiten vor ein paar hundert Jahren, und es war einfach eine verdammt rückständige Gesellschaft, die extrem in ihren Normen und Gebräuchen verankert war und da nicht ausbrechen konnte, und da gab es seit hunderten von Jahren, so habe ich es in Erinnerung, ich lüge jetzt was vor, ich habe nicht gerade recherchiert, sondern so was ich mal mal gelesen hatte, die waren extrem verfahren in ihrer Art und Weise, wie die gelebt haben, haben die eben seit hunderten von Jahren gelebt, da gab es keinen technischen Fortschritt, die Menschen waren, die meisten Menschen waren arm, denen ging es schlicht und schlecht, und es gab eine hohe Kaste, die eben sich über Erbtum einfach reich gehalten hat. Und das ist dann durch diese Restaurierung des japanischen Kaisers und die Öffnung zum Westen hin, ist das halt nicht allmählich, so wie das bei uns entstanden ist, dass dann erst die Händler sich gegen die Könige durchsetzen, dann kam der Calvinismus, also der Protestantismus, wo die kirchliche Wende kam, und irgendwie nach 800 Jahren hatten wir dann irgendwann mal Kapitalismus von vorher mittelalterlichen Kirchenstaat, sondern so mit einem Schlag kam da der reiche Westen, und das hat, da war der Reichtum, da war der Fortschritt, und die haben das radikal übernommen, und entsprechend hatten die auch eine heftige Umbruchsphase. Und dann hatten die natürlich diese heftige Kriegsphase, wo die gegen China eingefallen sind und irgendwie auch noch gegen Russland gekämpft haben, und da war Japan echt, die haben da echt viel Scheiße gebaut. Also ich weiß gar nicht, welche Filme oder wo ich die das aufgearbeitet haben oder wo ich das mal gelesen hatte, das waren, die waren echt nicht besser als unsere lieben Vorfahren unter Hitler, was und dann zusätzlich noch eher so wie die Rote Armee dann damals beim Gegenschlag, also vergewaltigend und niedermeuchelnd sind die da durch China gezogen, zum Beispiel, also in dem japanisch-chinesischen Krieg. Die haben da auch echt was aufzuarbeiten gehabt in der relativ neueren Geschichte. So dass da das ganz klar ist, dass irgendwie die Schuld irgendwo gesucht werden musste. Und ja, und jetzt gucken wir sozusagen mit diesem Film aus der marxistischen Sicht da drauf. Diese, wie der Kapitalismus ins Land einfällt und wie die Leute das, wie das die Leute verändert hat und zu solchen Kriegen getrieben haben kann.
Genau. Ist ihr, also gerade auch das mit dieser Bande, was ja eigentlich der Grund ist sozusagen, warum die Eltern da von Yuki sterben müssen und der Bruder, ist ja eigentlich, ja, wenn du so willst, ja sinnlos. Für die Bande ist es sozusagen bloß dieser Vorwand, also für die Leute, die eingezogen werden sollen zur, zum Wehrdienst.
Genau. Ne?
Da wollen die sozusagen die abgesandten Berater, die immer in Weiß sozusagen rumgelaufen sind, das wird auch immer sehr schön in solchen Holzstichen da immer mit gezeigt, dass sie das einfach nur als Vorwand nehmen, obwohl das einfach bloß der Dorflehrer ist, der halt einfach mal zufällig Weiß anhat. Also das ist sozusagen eigentlich, wenn man so will, eigentlich auch ein sinnloses Opfer, wie so viele damals eben halt auch noch mit waren. Also ein sinnloser Tod, und das wird im Film auch genauso auch kommentiert von dem Lehrer eben halt, also von dem Vater. Es gibt zum Schluss auch noch, um das, was du auch sagst, noch zu untermauern, eine sehr schöne Einstellung auf diesen Maskenball. Wird ja dann irgendwann der Bandenanführer, muss dann eben halt auch sterben. Da gibt es dann noch eine kleine Charade dann eben halt, es spielt auch doppeltes Spiel bei einem Maskenball. Wer hätte es gedacht? Und er wird zum Schluss mit selbstverständlich mit dem Schwert wurde dann aufgeschlitzt und fällt dann so eine Brüstung runter. Und dieser ganze Raum, dieser Maskenball, der ist ja voll mit lauter verschiedenen Flaggen und Fahnen aus verschiedenen Ländern und Nationen.
Ja.
Übrigens sind noch ein paar Filmfehler drin, von ein paar wenigen. Also da hat zum Beispiel die amerikanische Flagge hat dort 50 Sterne. Das wäre Stand 1960. Der Film spielt zu dem Zeitpunkt aber
irgendwas 19. Jahrhundert, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ja.
Genau. Ne? Auf jeden Fall stürzt dann der Gegenspieler stürzt ab, und da ist eine Staatenflagge und eine Japanflagge nebeneinander. Und bei seinem Fall reißt er natürlich die Japanflagge dann halt noch mit. Symbolischer und offensichtlicher kann man das natürlich dann auch nicht noch sagen, vor allem, weil es mit einer der letzten Szenen ja auch im Film ist. Also das ist wirklich gewollt, da auch drin.
Na klar, und wir haben dort, Japan gerade ist erstarkt ja im Kapitalismus durch die ganzen Firmen, die wir jetzt auch kennen. Ich weiß nicht, Samsung ist doch nicht japanisch, was denke ich denn? Also Sony ist, glaube ich, japanisch und sowas, ne? Mhm. Und wir haben natürlich, als zur Zeiten des Films war Pearl Harbor und auch da ging ja nach offiziell Ende des Zweiten Weltkriegs ging ja noch so ein paar Kriegsgeschichten zwischen USA und Japan plus Hiroshima und Nagasaki. Da gibt es ja wirklich genug Gründe, warum Japaner nicht so gut auf die Staaten zu sprechen sind in den 70er Jahren.
Genau, also das sehen wir ja auch zum Beispiel auch bei Godzilla halt. Also da wird ja auch das, dieser Angriff wird dann eben halt auch verarbeitet ja auch damit. Und gerade in Shin Godzilla finde ich das auch wirklich, also das ist dann nochmal to the max getrieben halt. Da machen die sich sogar auch noch selbstironischen Spaß dann halt auch noch damit. Also das schon halt aus dem Grund, wenn man sich Amerika-Kritik im japanischen Film anschauen will, das ist wirklich ziemlich oft und ziemlich viel irgendwo mit drin.
Und dieser, genau, und dann jetzt, um den Bogen zurückzuspannen, dieser Boss, der stirbt, der hat sich jetzt vom Bandenboss halt, wie du schon sagtest, zu einem Profiteur des Raubtierkapitalismus, also bin ich ja als überzeugter Kapitalismus, finde ich, an. Es ist ein bisschen schwierig, das so zu sehen, aber so wie man es im Alltag halt meint, also der hat sich eben mit Waffenhändlern, also die Leute, die so einen Pseudokapitalismus fahren und von diesem Geldfluss und von Waffenhandel profitiert haben, irgendwie da ein goldenes ein Standbein verdient. Mhm.
Er spricht ja auch von den oberen 10.000, wo er sozusagen auch mit abgreifen will.
Und dann hast du vorhin von Charade gesprochen. Ich habe da gerade an diesen Mission Impossible Moment gedacht. Denn als der Showdown kommt und wir denken, jetzt trifft der Oberbösewicht auf Lady Snowblood und sie ihm die Hände abgehackt hat schließlich, stellen sie fest, dass er eine Maske auf hat, aber wirklich im Mission Impossible Style, die sie ihm abzieht und dann ist jemand anders drunter. War das eigentlich, da habe ich mich gefragt, das war einfach nur irgendjemand anders, oder? Das war jetzt keine Person, die man hätte kennen müssen.
Nee, irgendjemand.
Genau. Und dann war das gar nicht der Bösewicht, sondern nur ein gut maskierter Bösewicht.
Aber wie gesagt, wir wissen ja nur schon, dass er stirbt und wie er abtritt. Nachdem der Bandenanführer dann tot ist, sie ist allerdings trotzdem verletzt. Er schafft es nochmal, auf sie zu schießen.
Ja.
Verlässt sie dann dieses Gebäude und läuft dann noch einmal Kubur über den Weg.
Ja, denn die hat ja auch noch was zu klären und das tut sie auch und Lady Snowblood stirbt ganz, ganz, also sagen die noch was? Musst du noch was sagen? Du guckst so, als hätte ich was vergessen?
Nö. Nee, der Film lässt aber zumindest offen, ob sie stirbt. Sie ist nur auf dem Boden und krampft da halt.
Es sieht sehr danach aus.
Es sieht sehr danach aus, aber dadurch, dass wir schon ein bisschen in die von damals gesehen aus Zukunft schauen können, es gibt einen zweiten Teil.
Achso, den kenne ich ja nicht.
Also ich habe auch noch nicht gesehen, aber...
Also möglicherweise stirbt sie doch nicht, aber auf jeden Fall stirbt sie im Schnee mit, blutend im Schnee. Und damit schließt sich der Kreis und der Titel hat seine Berechtigung.
So ist es, genau. Wir haben uns da jetzt hier ganz schön durchgemogelt, aber eigentlich nichtsdestotrotz, unabhängig von den Themen, die da mit drin sind, hat der Film, auch wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will, sehr, 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 sehr schöne Schauwerte und sieht auch heute noch im Jahr 2021 absolut, immer noch grandios aus. Also das muss man wirklich sagen, es sieht wirklich, wirklich toll aus. Und ihr habt es auch schon gesagt, das ist ein tolles Bild, die Blu-ray, die wir hier nur empfehlen können. Toll restauriert, das sieht alles schön satt aus und so wie es auch intendiert war. Ich, wie gesagt, hätte es vor 3 Jahren gesehen. Da hätte ich es noch auf Amazon Prime gesehen. Auch das war super Qualität. Also kann ich wirklich nur sagen, schön gealtert dieser Film. Und auch immer noch unterhaltsam mit 102 Minuten. Kurzweilig, gut, toll. Und das hat mir wirklich echt Spaß gemacht. Wirklich richtig gefallen. Und bin froh, dass ich eine Sammlung habe. Der wird häufiger wieder im Player landen.
Das ist wirklich ein schöner Film. Das klingt schon sehr nach Fazit. Okay, dann möchte ich noch loswerden, was ich dir schon vorhin mal gesagt habe. Ich hatte den Eindruck, einen Sergio Leone-Western zu sehen oder einen Sergio Leone-Film zu sehen, der sich allerdings nicht in Spanien mit seiner Kamera aufgehalten hat und so getan hat, als wäre es der Wilde Westen, sondern als wenn er in ein Studio in Rom gegangen wäre und dort so tut, als wäre er in Japan. Und ja, ich hatte das Gefühl, Italo-Western zu schauen mit japanischem Anklang und teilweise ein bisschen von der Musik her und so ein bisschen von Einstellung her als auch ein bisschen Hitchcock aus dem 60er-Jahre-Hitchcock-Film. Ich kann es jetzt nicht genau analytisch sagen, woher es ist, aber ich fand so Einstellung, das Rachemotiv, die Erzählweise, die Art und Weise, wie die ikonisch in die Kamera schauen, das dreckig war der Film ja an sich nicht, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Feeling.
Hm. Ich finde ja bei Leone sind ja die Einstellungen ja wirklich sehr, sehr, sehr lang und der macht ja auch wirklich ganz viel mit den Reaktionen, der hält auch lange auf die Reaktionen immer drauf. Und das ist hier nicht, also der Film ist hier wesentlich schneller, gerade auch im Schnitt halt.
Ja.
Der wird ja auch als Actionfilm auch aufgeführt, als Manga-Action-Verfilmung. Eben halt, weil er so dynamisch halt auch ist. Deswegen war ich auch verwundert, als du das Vorgespräch hast, dass du dich an gerade Leone
Dann vielleicht auch allgemein Italo-Western oder einfach das Flair. Jetzt, wenn du es mit den langen Einstellungen sagst, das passt natürlich nicht. Der Film hat hier eine höhere Geschwindigkeit, der Lady Snowblood. Aber irgendwie hatte der für mich ein Western-Flair. Ich weiß auch nicht, warum.
Vielleicht noch so ein bisschen so das Schmutzige von Peckinpah und vielleicht von einem Corbucci. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Das kann ich schon, weil die auch vor allem auch so kurzweilig sind. Also vielleicht Peckinpah nicht, aber Corbucci auf jeden Fall.
Django.
Genau, es muss ja auch einen Grund geben, warum der Tarantino ja auf genau diese Art von Filmen halt steht. Also da ist find ich den Vergleich für mich persönlich jetzt nicht so ganz greifend. Wir können uns auf Corbucci können wir uns gerne einigen.
Ich meine doch, also ich hätte jetzt an Western gedacht und habe jetzt einfach Leone mal herangezogen, weil ich den so mag und irgendwie das Gefühl hatte, dass so ein paar Sachen, dass er ein ähnliches Feeling hat, nicht der gesamte Film. Und ich, an manchen Stellen so ein Western-Feeling hatte. Italo-Western speziell. Ja.
Musik, auch, hattest du ja auch schon gesagt,
sehr
fand
westlich,
ich auch schön, dass da der Einsatz auch von Jazzmusik teilweise noch mit reinkommt, fand ich auch sehr schön. Insgesamt ein toller Soundtrack und es verwundert natürlich auch nicht, dass dieser Soundtrack, vor allem auch der Titelsong, natürlich auch bei Kill Bill auch mit verwendet wird, vor allem auch zentral im ersten Teil.
Ja. Ja. Okay.
Genau. Lady Snowblood, 1973,
schauen.
Also ich kann den Film empfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Aus Ende. Und unbedingt vor allem auch in dieser tollen Blu-ray-Version. Ja. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Schön gemacht. Ich bin absolut fein und freue mich, dass wir diesen schönen Film nochmal sehen durften und ein ganz kleines Gespräch drumherum noch hatten.
Genau, ich schließe mich komplett an. Unbeschränkte Empfehlung für alle ab 18. Ja, 16.
Sehr schön. Genau, ab 16. Muss man dazu sagen. Die nächste Folge, die ihr hören werdet, ist mit dem lieben Stefan.
Ja, sehr
die
schön.
Die haben wir drauf. Schon aufgenommen. Wir werden reden über einen Film von Nicholas Winding Refn. Was das sein wird, das werdet ihr herausfinden in der nächsten Folge.
Oha, der Winding Refn. Na, du sagst es mir gleich, wenn wir ausgestellt haben.
So machen wir das. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Lasst uns gerne einen Kommentar oder Like da oder eine Bewertung auf iTunes. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. In diesem Sinne, ahoi.
Ciao, ciao. So, ich drück mal auf Stopp.